RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Das RBB 24 Inforadio Forum heute zur Zukunft der Pflege und wo könnte man darüber besser diskutieren als auf dem Deutschen Pflegetag. Mein Name ist Sascha Hingst, ich bin hier im HAB 27 auf der Messe Berlin in einem großen, gut gefüllten Saal. Und neben mir sitzen meine Gäste, als da wären die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler. Neben ihr Mario Chaya von der CDU, der ehemalige Berliner Sozialsenator und viele kennen ihn natürlich auch als Bundesgeneralsekretär der CDU. Neben ihm sollte eigentlich auch eine namhafte Gesundheitspolitikerin der Ampelregierung sitzen, die allerdings krankheitsbedingt kurzfristig verhindert ist. Aber umso mehr freue ich mich, dass ganz kurzfristig Martin Schöllkopf bereit war, zu uns zu kommen. Er leitet die Abteilung Pflege im Bundesgesundheitsministerium. Dann ist bei uns Yvonne Ribi vom Schweizer Berufsverband der Pflegefachfrauen und Männer. Herzlich willkommen. Und last but not least von der Gruppe Junge Pflege im DBFK, das ist der Berufsverband der Pflegeberufe, Lina Gürtler. Ihnen allen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen. Und wenn wir über die Zukunft der Pflege reden, fangen wir doch gleich mit der Zukunft an. Lina Gürtler, die junge Pflege. Wenn ich mir die Schlagzeilen der letzten Jahre angucke zum Thema Pflege in den Medien, dann geht es meistens um negative Dinge, dann geht es um all die Probleme, die wir haben und eben um die Frage, dass es nicht zukunftssicher ist, dass es anstrengend ist und so weiter. Sie haben sich trotzdem für den Beruf entschieden. Warum?
Weil es ein wundervoller Beruf ist. Also ich würde auch behaupten, dass man keinen anderen Beruf hat, wo man so viele verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten, Perspektiven hat und auch Richtungen, die man eigentlich gehen kann und über sich selber lernen kann und gleichzeitig so Menschen ganz viel in ihrem eigenen alltäglichen Leben begleiten kann.
Ich gehe mal davon aus, dass auch Sie sich manchmal über irgendwas ärgern in Ihrem Beruf. Ich will gar nicht wissen, worüber, aber was ist es, was dann den Ausschlag gibt, am Ende des Tages doch zu sagen, ich habe die richtige Entscheidung getroffen? Was sind die positiven Dinge, die es rausreißen?
Zu sehen, wie ich bei den Menschen, die ich versorge, die ich unterstütze, in ihrem alltäglichen Leben eine Veränderung bringe und wie ich denen dabei helfe, dass sie alleine mit den Herausforderungen, die das Leben mit sich bringt, wieder zurechtkommen.
Man braucht vermutlich ein großes Herz, wenn man in die Pflege geht. Kriegt man Emotionen in dem gleichen Maße zurück, wie Sie sie reinstecken? Das spürt man ja, dass Sie sie haben.
Naja, man braucht, würde ich sagen, Geduld auf jeden Fall, aber man braucht auch unglaublich viel Fachwissen. Also es wird immer von dieser emotionalen Komponente gesprochen. Klar, die gehört dazu, aber das ist halt auch was wir in der Ausbildung lernen. Und es gehört halt dann dazu, dass wir einfach eine gewisse emotionale Intelligenz entwickeln und uns ganz viel auch lernen zu reflektieren und da kriegt man ganz viel von den Patienten zurück. Man muss aber halt auch ganz viel darüber wissen und wahrnehmen können und beobachten können.
Wenn man über die Zukunft der Pflege redet, muss man natürlich auch ein bisschen erstmal über die Gegenwart reden, weil um zu wissen, was zukunftssicher ist und was man braucht, muss man ja wissen, wo die Probleme liegen oder auch die Stärken im Augenblick. Frau Vogler, wenn Sie die Medien wahrnehmen und wenn Sie hören, dass es dann immer um das Geld geht, um die Bezahlung der Pflegekräfte, sagen Sie dann, ja, das ist es oder sagen Sie, ihr habt die Hälfte vergessen?
Die Bezahlung ist natürlich ein Aspekt, aber einer von vielen. Ja. Und neben den Arbeitsbedingungen selbst sind vor allem die Dinge wie Handlungskompetenzen, die wir ja jetzt leider gerade verlieren wieder auf dem parlamentarischen Weg im Bund, jetzt für uns maßgeblich. Wir müssen endlich in diesem Land die Pflege in die Handlungsfähigkeit bringen, weil das, was Lina Gürtler gerade gesagt hat, es ist nicht nur Emotion, was Pflege ist, sondern vor allem Fachwissen, was wir leben und was wir in die Bevölkerung tragen. Und dieses Fachwissen, was wir besitzen, würden wir gerne anwenden und es braucht auch die Gesellschaft.
Handlungskompetenzen verlieren, das muss man, glaube ich, unseren Zuhörern erklären.
Es ist so, dass wir in Deutschland den sogenannten Arztvorbehalt haben. Das bedeutet, per Gesetz ist festgeschrieben, dass in Deutschland der Arzt quasi Diagnostik, Therapie und Heilkunde ausüben darf. Und das ist sehr besonders, weil in anderen Ländern ist das nicht so. Da teilen sich die Gesundheitsberufe tatsächlich diese Handlungskompetenzen. Und da geht es gar nicht, dass man sich was wegnimmt, sondern dass man seinen Beruf ausüben kann. Also Pflege kann in Deutschland den Beruf, der als Pflege tatsächlich auch als Profession beschrieben ist, in der Form nicht selbstständig tun, sondern muss immer zurückfragen, indem man einen Attest abholt, darf ich jetzt ein Wundpflaster kleben, darf ich eine Aufklärungsarbeit machen, darf ich ein Pflegebett bestellen und das ist natürlich auch für die Berufsgruppe, die studiert, die ausgebildet wird, die sich weiterbildet, die hochqualifiziert an den Patientinnen und Bewohnerinnen arbeitet, auf Dauer unerträglich.
Herr Schöllkopf, warum dreht der Bund das zurück?
Ja, da ist die Frage, wer ist der Bund, ne, im Augenblick? Das muss man ja leider so offen formulieren. Also der Bund will das überhaupt nicht zurückdrehen. Und wir arbeiten ja stark und auch wirklich mit massiven Ressourcen daran, dass wir das nicht zurückdrehen, sondern nach vorne gucken können. Wir wollen ja die Pflegeberufe wirklich in ihren ganzen Qualifikationsleveln modernisieren. Das ist ja, sind ja Stichworte, sind Pflegefachassistenzeinführungsgesetz für die Assistenzberufe, bessere Qualifikation, mehr Aufgaben, die sozusagen sie dann auch erbringen dürfen. Das Gleiche gilt für die Pflegefachkräfte mit dem Entwurf des Pflegekompetenzgesetzes und natürlich dann für die hochschulisch Ausgebildeten mit einem Gesetz, das auch in Vorbereitung war und ist. Und ich glaube schon, dass wir jetzt natürlich eine Zwischenphase kriegen werden mit Unsicherheiten. Das ist natürlich naheliegend mit der Frage, wie geht's weiter. Aber dass wir jetzt sozusagen im BMG weiter daran arbeiten, diese drei sozusagen Entwürfe zumindest so vorzubereiten, dass sie entweder noch oder dann sehr schnell nach einer Wahl dann auf den Weg gebracht werden können. Da können Sie sicher sein, kann Frau Vogler sicher sein, weil ich glaube, dass die meisten Inhalte dieser Regelungskomplexe politisch unstrittig sind. Die sind fachlich notwendig. Die ganze Branche sieht das so, die Fachwelt sieht das so, die Politik sieht das, glaube ich, so, sodass ich denke und gute Hoffnung bin, dass wir eben nicht zurückfallen, sondern allenfalls Verzögerungen erleben, aber dann doch alles auf den Weg bringen können, was vorgedacht ist, mit einigen vielleicht Abweichungen, Neuigkeiten. Aber im Wesentlichen, glaube ich, haben wir das alles dann jedenfalls mindestens so vorbereitet, dass wir das dann sehr zeitnah dann abschließen können.
An der Stelle nickt die CDU in Person von Mario Chaya.
Also wie schnell wir jetzt zu einer handlungsfähigen Regierung kommen, liegt nicht an Ihnen, sondern an einem anderen Mann mit einer gescheiterten Ampel. Und deswegen hoffen wir, dass wir da schnell zu Neuwahlen kommen. Aber ich will den politischen Part jetzt gar nicht betonen, sondern mehr auf den fachlichen Part eingehen. Und da bin ich ganz bei Frau Vogler. Wir könnten deutlich weiter sein bei der Delegation und Substitution von Aufgaben von der ärztlichen Seite hin zur Pflege. Und dazu gehört eine starke Pflege, dazu gehören starke Pflegekammern, dazu gehört eine Berufsordnung, die von der Berufsgruppe selbst geregelt wird und nicht aus Ministerien, die gar nicht in der Lage sind, die veränderten Berufsbilder anzupassen. Dazu gehört, dass wir jetzt bei der Notfallversorgung, wo wir doch sehen, dass die Ärzte und die Notfallversorgung deutlich an ihre Grenzen gerät und dass die bessere Notfallversorgung eben die ist, die gar nicht stattfinden muss. Weil ich weiß, wen ich anrufen muss und nicht die 112 anrufe oder die 116, 117. Und diese bessere Notfallversorgung, die gelingt nicht nur mit Hausärzten. Die gelingt nicht mit besseren Rettungsstellen, sondern die gelingt mit der Delegation und Substitution von Aufgaben an die Pflege und die Stärkung der Pflege von Gemeindeschwestern, von Helfenden vor Ort, von all denen, die in den Regionen verantwortlich sind. Und da sind andere Länder in Europa deutlich weiter. Ich weiß,
Das ist doch keine ganz neue Erkenntnis. Da frage ich mich, warum haben das denn nicht Bundesregierung, welcher Couleur auch immer, also auch Ihre Regierung, nicht schon längst getan?
Ja, vor allem ist die Frage ist mehr als berechtigt. Die Frage ist mehr als berechtigt, weil sie nicht nur eine Frage von Bundesregierung ist, sondern auch von Bundesländern ist. Und es gibt eben in den Bundesländern unterschiedlich engagierte Gesundheits- und Pflegeminister. Ich glaube, sagen zu dürfen, dass ich das in meiner Amtszeit in Berlin auch getan habe, die Pflege zu stärken und nach vorne zu bringen. Schlaue Ärzte wollen eine starke Pflege. Bei mir war es immer wichtig, dass diese Heilberufe zusammengedacht werden. Und sie agieren weiter in Deutschland nicht auf Augenhöhe. Ich werbe dafür in der Bundesrepublik mit allem Elan und auch in meiner Fraktion und der Partei, dass das jetzt im Parteiprogramm an vielen Stellen noch stärker verankert wird. Vieles davon können Sie schon lesen. Und vor der Pandemie sind ja auch eine ganze Reihe an Dingen in der Pflege nach vorne gegangen. Jens Spahn hat als Bundesgesundheitsminister zusammen mit dem Pflegebeauftragten Andreas Westerfellhaus viele Dinge anständig nach vorne gebracht. Wir sind an ein paar Stellen dann auch stehen geblieben.
Sie haben das damals ja auch zusammen mit der SPD gemacht, in der Großen Koalition. Wir wissen natürlich nicht, wie die Bundestagswahl ausgeht, aber es ist ja nicht ganz unwahrscheinlich, dass es wieder so eine ähnliche Konstellation geben könnte. Wäre das dann einfach nahtlos weitermachen?
Na, Herr Schöllkopf hat das ja gesagt, es gibt in der fachlichen Diskussion um dieses Thema gibt es nicht so viele riesig strittige Punkte. Es gibt ein paar Themen, da ist sowohl innerhalb der SPD als auch innerhalb der CDU gibt es da unterschiedliche Auffassungen, beispielsweise zur Stärkung von Pflegekammern. Ich würde mir das in allen Bundesländern, die Position von Karl-Josef Laumann und mir, wünschen. Aber ich weiß, dass das innerhalb der CDU nicht überall der Fall ist. Und das ist bei den Sozialdemokraten ähnlich. Da gibt es Bundesländer wie Rheinland-Pfalz und dann gibt es leider auch andere. Das ist so. Da müssen wir immer für werben und in den Ländern dafür eintreten. Und bei den bundespolitischen Rahmenbedingungen müssen wir schnell daran anknüpfen, an die Punkte, die jetzt besprochen sind. Wir haben eine ganze Reihe an Herausforderungen. Die Notfallversorgung gehört mit dazu, die reformiert werden muss. Die Zusammenführung von ÖF 6, ÖF 7 und 112. Und vor allem auch die Verlagerung der Notfallversorgung von den Innenministerien hin zum Gesundheitsbereich. Das ist einfach eine relevante Entscheidung, die wir in die Länder auch tragen müssen, damit wir da auch die entsprechende Durchsetzungskraft haben. Alle Unterstützung der Fachebene von mir ist dafür gegeben.
Ich frage mich ja immer, wenn ich so höre, dass die Pflege immer sagt, und das kommt ja auch oft, dass die Ärzte die Entscheidungskompetenzen haben und man selber könnte mehr übernehmen und das dann nicht geändert wird, dann weiß ich, ist das bösartig von mir, wenn ich vermute, dass das daran liegen mag, dass die Entscheidungsträger in der Politik, also die zuständigen Minister und auch Fachpolitiker, ganz oft Ärzte sind?
Ich nehme die Frage mal an. Das weiß ich nicht. Aber ich kann einfach sagen, wir sind in einem sehr traditionellen System unterwegs, in einem sehr traditionell hierarchischen System. Und das ist ein männlich-ärztlich dominiertes System. So. Und wenn ich mir dann angucke, wer Entscheidungen fällt, dann spielt das natürlich im Hintergrund eine Rolle, hat aber jetzt für unsere Bedeutung heute, will ich das mal zur Seite schieben, aber natürlich ist das der Subtext. Die Entscheidung, welche Handlungskompetenzen Pflegen haben, ist ein historischer Weg. Aber ich will mal nach vorne gucken. Wir haben heute schon keine Pflegefachpersonen mehr. Wir brauchen morgen noch mehr von denen, die wir nicht haben. Wir werden immer mehr Pflegebedürftige bekommen. Und wir müssen uns darüber Gedanken machen, wie schaffen wir das denn? Und die Handlungskompetenz auszuweiten, nicht nur übrigens auf die Pflegefachpersonen, sondern auch auf unsere wunderbaren Therapieberufe, die wir in diesem Land haben und die auch einen super Job machen, bedeutet, die Versorgung in der Bevölkerung zu sichern. Da müssen wir doch hingucken. Und dann auch dafür Sorge tragen. Und da geht es überhaupt gar nicht um Konkurrenz zwischen den Berufsgruppen. Was eine Physiotherapeutin kann, kann ich nicht. Was ein Arzt kann, kann ich auch nicht. Was ich aber kann, ist die Pflege. Und die würde ich gerne ausüben können. Und ich glaube, wenn wir den Fokus darauf richten, ist es auch egal, welche Partei wir sind. Und wir sind ja dem BMG wirklich dankbar, dass sie auch mit dieser Kraft auch in dieser Legislatur das vorangetrieben haben. Ohne diese Verteilung von Kompetenz ins Feld der Berufe im Gesundheitsbereich werden wir die Gesundheitsversorgung nicht sichern.
Das ist ja... Das hängt ja viel auch mit so einem Mindset, mit was zusammen, was man im Kopf so für Bilder hat, ob man die Pflege als eine Fachkraft eben auch wahrnimmt, ihr die Kompetenz inhaltlich im Kopf zubilligt oder ob man denkt, na, ich als Arzt oder als wer auch immer, ich weiß, dass er und die anderen sind nur meine Handlanger. Ne? Also ohne, dass ich das jetzt allen Ärzten unterstellen will, um Gottes Willen. Wie ist denn dieser Mindset in der Schweiz, Frau Ribi?
Grüezi miteinander. Ja, ich bringe gute Nachrichten aus der Schweiz, auch wenn ich jetzt mal sagen würde, dass wir durchaus sehr einen ähnlichen Mindset haben. Aber ich glaube, dass sich bei der Bevölkerung in den letzten 10, 15, 20 Jahren, auch dank der Arbeit von vielen unserer Vorgängerinnen, ganz viel getan hat. Und natürlich hat die Pandemie, würde ich sagen, als Akzelerator noch einmal die Sichtbarkeit der Pflege, die Wichtigkeit der Pflegeberufe massiv gefördert. Wir hatten in der Schweiz eine Volksabstimmung, wie es mit der Pflege weitergehen soll. Ich werde darüber noch mehr erzählen heute. Aber letztlich hat das dazu geführt, dass unser 20-jähriges Projekt, endlich Handlungskompetenzen zu bekommen, dieses Jahr 2024 ins Gesetz geschrieben wurde, in die Verordnung eingebaut wurde und jetzt umgesetzt ist. In der Schweiz hat die Pflege Handlungskompetenzen für typisch pflegerische Handlungen und für die Beratung und Anleitung von Patientinnen und Patienten. Haben Sie Geduld, kämpfen Sie weiter und vor allem gemeinsam. Über 20 Jahre hat es in der Schweiz gebraucht.
Ich nehme das als Ermunterung, dass wir jetzt auch auf der Fachebene dran weiterarbeiten und dann am Ende so erfolgreich sind wie in der Schweiz.
Naja, die Frage ist ja, was spricht denn dagegen? Genau, nichts, sagt Herr Schöllkopf. Da kommt ganz viel nichts in den Sinn. Ich durfte die letzten 20 Jahre mitgestalten und was uns immer entgegengebracht wurde, war das Argument, dass es zu teuer wird, dass es zu einer Mengenausweitung kommt, dass die Gesundheitskosten steigen, weil die Pflegenden weiter ihre Handlungen dann auch abrechnen und das Ganze unkontrollierbar wird. Und da halten wir natürlich immer die Professionalität der Pflege entgegen, den hohen ethischen Standard, den wir haben und selbstverständlich auch das Grundprinzip, oder, dass die Pflege die Lösung ist und nicht das Problem, gerade wenn wir in die Zukunft schauen.
Wenn ich dazu etwas sagen darf, die Frau Vogler hat den wichtigen Punkt angesprochen. Es geht um die Versorgungssicherung in unserem Land. Wir sind weit entfernt von der früheren Debatte der sogenannten angebotsinduzierten Nachfrage. Nämlich, dass wenn ich den Menschen die Möglichkeit gebe, dieses Angebot allen zuteilwerden zu lassen, weil ja Pflegeversicherung und Krankenversicherung kostenfrei ist, so die gesundheitsökonomische Denkweise dahinter, dann habe ich das Problem, wenn ich keine Patientensteuerung durchführe, dann würde das Angebot sich so weit ausweiten, dass so viele das nutzen, dass das nicht mehr bezahlbar ist. Und die, die es wirklich brauchen, die Unterstützung nicht mehr bekommen. Und bezahlen tun das ja die Arbeitnehmer mit ihren Versicherungsbeiträgen. Soweit die alte Denke. Aber jeder, der heute die Versorgungslandschaft sieht, weiß, dass Stationen geschlossen werden, hier in Berlin, an Charité, an Vivantes, an vielen anderen Krankenhäusern. Ab Freitagnachmittag ist das an vielen Orten die Regel. Wir sehen, dass Arztsitze nicht besetzt werden. Bei mir am Stadtrand in Berlin genauso wie im ländlichen Raum, weil das nicht vorhanden ist. Wir sehen, dass stationäre und ambulante Pflegeeinrichtungen Patienten nicht annehmen können, weil sie nicht mehr ausreichend Angebot dafür haben. Und das alles vor einer Zeit, in der noch mehr Menschen in die Pflege gehen. Und da habe ich gar nicht über die vielen pflegenden Angehörigen gesprochen, die nämlich das Rückgrat der Pflege in Deutschland sind. Und diese Veränderung des Mindsets, die Berufsgruppen interdisziplinär zusammenzudenken und ihnen die Plattform und die Institutionen zu geben, auch der Selbstverwaltung, wo sie agieren können, das haben die alle, die anderen Berufe, die Zahnärzte, die Psychotherapeuten, die Ärzte sowieso, die haben das alle. Die Apotheker auch, die haben alle eine durchprofessionalisierte Organisation. Und die Pflege tut es nach Feierabend. Und das ist das Problem. Ein letzter Satz, wenn ich in die ostdeutschen Bundesländer oder die strukturschwachen Regionen, und die sind im Osten stärker als im Westen, weil viele Junge weggegangen sind und sehr viel der Alterungsprozess in einer anderen Geschwindigkeit im Osten vonstatten gegangen ist. Wenn man da hinguckt, immer dann, wenn es scheiße läuft, ja, dann ruft man nach der Pflege. Dann sollen die Gemeindeschwestern kommen, dann soll die Pflege gestärkt werden, dann ist der Arzt nicht mehr so wichtig. Und das muss sich ändern, weil die Denkweise dahinter, das ist sozusagen der Notnagel, das geht nicht mehr. Die Pflege ist nicht der Notnagel, sondern die Pflege agiert auf Augenhöhe und alle Kliniken und alle stationären, ambulanten Pflegeeinrichtungen, die was davon verstehen, stärken die Pflege bei sich und geben ihnen mehr Handlungskompetenz. Und die Politik rennt da an manchen Stellen leider noch hinterher. Wir müssen das beschleunigen und wir müssen vor allem der Pflege dann die gleichen Möglichkeiten geben wie den anderen Heilberufen auch.
Aber ich finde das schön, dass Sie gerade diese ländlichen Schwestern, nach denen jetzt gerufen wird, angesprochen haben, weil vielleicht zeigt das ja, dass in so einer Krise, in so einem Problem ja auch manchmal eine Chance steckt. Wenn wir gerade Mangel haben und jeder danach ruft, dann merkt er ja auch, was ihm fehlt.
Ja, durchaus. Ich finde es immer schwierig, von Krise zu reden, weil wenn man es so betrachtet, wird mir irgendwie gesagt, dass seitdem sich irgendwie für Berufspolitik engagiert wird, es immer diese Krisen gab und diese Diskussionen, die wir führen, irgendwie auch seit Jahrzehnten geführt werden. Also ist das immer so die Frage, welche Krise haben wir? Ist das nicht jedes Mal irgendwie die gleiche Krise, über die wir noch debattieren? Oder sind das nicht auch Sachen, die eigentlich schon lange vorhersehbar sind, wo wir eigentlich schon viel zeitiger hätten eingreifen müssen? Ich meine, der demografische Wandel ist ja jetzt nur nichts, wo wir plötzlich feststellen, ach huch, es passiert, sondern dann ist ja eigentlich durchaus was, was man auch hat absehen können. Deswegen finde ich das immer so schwierig, die Frage, werden wir tatsächlich in der Lage sein, dann auf die Krise zu reagieren oder nicht? Ich finde es eher viel spannender, weil ich auch manchmal so ein bisschen noch das Gefühl hatte, auch bei dem, was jetzt schon genannt wurde, dass noch so ein bisschen diese Kompetenz der Pflege auch so ein bisschen verkannt wird. Es geht ja in der Pflege nicht nur darum, dass wir die Leistungen irgendwie übernehmen oder dass wir irgendwie sagen, jemand kann nicht mehr selber die Körperpflege durchführen, deswegen führen wir die Körperpflege für ihn durch. Darum geht es ja nicht in der Pflege, sondern in der Pflege geht es ja eigentlich darum, dass ich die Person, die sich selber nicht mehr versorgen kann, dabei unterstütze, dass sie das wieder selber kann. Und das ist das, was zum Beispiel auch gerade im SGB 11, also das, was eigentlich ambulant und stationär
in Sozialgesetzbuch.
Was in der Altenpflege eigentlich, oder wie man die Altenpflege so betitelt, eigentlich überwiegend der Fall ist, dass wir immer nur Leistungen durchführen und immer nur Tätigkeiten ersetzen, aber gar nicht es finanziert bekommen, die Ressourcen der Menschen zu fördern und ihnen wieder die Fähigkeiten zu geben.
Jetzt fiel vorhin schon mehrfach das Wort Pflegekammer als sozusagen eine Organisation, die dafür sorgen kann, dass sie diese Kompetenzen noch bekommen und dass jeder auch versteht, warum sie sie bekommen. Vielleicht, Frau Vogler, können Sie denjenigen, die im Radio zuhören und vielleicht noch nicht so unbedingt wissen, was es damit eigentlich auf sich hat, mal kurz erklären, worum geht's denn da?
Wir haben ein Gesundheitssystem, was im Selbstverwaltungssystem organisiert ist. Also da kriegen Institutionen, zum Beispiel die Krankenkassen, Aufträge vom Staat, dass sie bestimmte Dinge zu erfüllen haben. Und dann können sie in diesem Rahmen selbstständig agieren. Dann sind sie frei quasi, müssen sich natürlich an die Regeln halten. Das schafft eine gewisse Unabhängigkeit von der Politik und sie können die Sozialversicherungsgelder angemessen für die Ziele verwenden. Dann gibt es da keine Verwerfung und Herr Czaja kann sich nicht einmischen und sagen, ihr müsst jetzt aber das und das machen. Das steckt dahinter und das ist ja auch ein guter Gedanke. Jetzt ist das so, dass nicht alles öffentlich-rechtliche Körperschaften sind, die da aufgestellt sind im Gesundheitswesen, sondern eben auch manchmal Aufgabenübertragung bekommen haben. Zum Beispiel die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat eben auch Aufgaben vom Staat übertragen bekommen oder auch die Bundesärztekammer hat bestimmte Aufgaben, die sie machen können. Und für die Pflege gilt das an keiner Stelle. Wir haben Föderalismus, also ne, die Gesetze machen eigentlich die Länder in Deutschland. Es gibt ein paar Gesetze, die sind konkurrierend aufgestellt. Da muss der Bund und die Länder, da haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes gesagt, damit die bei den ganz wichtigen Sachen, unter anderem bei Gesundheit, müssen Bund und Länder sich auseinandersetzen, weil das wichtig für alle ist. Da müsst ihr einen Einklang bringen, deswegen müssen die da miteinander reden. Aber eigentlich liegt die Gesetzgebungskompetenz bei den Ländern. An der Stelle ist es so, dass tatsächlich die Einrichtung von Kammersystemen, die eben dann öffentlich-rechtlichen Status bekommen und hier Aufträge bekommen können, nämlich zum Beispiel für die Pflege, die Berufsordnung schreiben, Fort- und Weiterbildung festlegen und zwar wirklich tatsächlich rechtlich verbindlich festlegen und damit auch Ansprechpartnerin für die Profession sind, aber natürlich auch für die Gesellschaft und für die Bevölkerung, liegt bei den Ländern. Da kann der Bund überhaupt gar nichts machen, sondern das muss den Ländern, das obliegt den Ländern. Jetzt ist das aber so, dass an dieser Kammerdiskussion sehr viel Emotionen dranhängen. Da heißt es nämlich dann auch, dass natürlich die Pflegefachpersonen, die in diese Kammern gehen oder die sind da automatisch mit dabei. Das kann man sich nicht aussuchen. Jeder Arzt und
müssen einen Beitrag zahlen, was natürlich
Beitrag
nicht jeder
zahlen.
Möchte.
Und ganz oft denken wir sehr individuell bei uns selbst, muss ich das jetzt machen? Ich kann doch meine Profession auch ohne ausführen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich als Pflegefachperson einen gesellschaftlichen Auftrag. Wenn ich in diesen Beruf reingehe, mache ich Pflege nicht um meiner selbst willen, weil ich so dufte finde, sondern weil ich für einen anderen etwas tue. Das ist eine Dienstleistung. Und Dienstleistung und Gesundheitssorge und Fürsorge für andere bedeutet, dass man sich absprechen muss. Es kann nicht jeder irgendwas tun. Das muss uns auch klar sein. Und wir müssen auch Qualifikationsniveaus festlegen. Und wir müssen auch verschiedene Zugänge in die Bildungswege haben. Und die Menschen, die wir versorgen müssen, wissen, wenn da eine Pflegefachassistenz kommt, dann kann die das und das kann die dann auch. Und wenn eine Community Health Nurse, also eine Kollegin kommt, die einen Masterabschluss in der kommunalen Versorgung hat, die Menschen kennt, die Strukturen kennt, die in der Region eine gute Versorgung macht, dann weiß ich auch bei dieser Kollegin, was die kann. Und sowas kann alles über die Kammern geregelt werden. Jetzt haben wir eine wirklich langjährige Kammerdiskussion in Deutschland. Wir haben zwei Kammern in Deutschland. Wir hatten schon fast mal fünf, drei, zwei sind wieder abgeschafft worden, eine ist nie gestartet. Ich möchte eigentlich in Deutschland darüber reden, wie wir die Pflege in die Verantwortung und in die Handlungskompetenz bekommen inzwischen und wie wir sie in den Ländern und auch auf dem Bund mit Aufgabenübertragung betun können. Darüber möchte ich gerne reden. Ich glaube, wir verkämpfen uns an der Stelle. Wir müssen die Kammern schützen, die wir haben. Wir dürfen den Kammergedanken nie aus der Vision lassen. Aber wir müssen auf dem Weg dahin, bis es soweit ist, Konstruktionen schaffen. Und die können nur über Aufgabenübertragung funktionieren. Und die müssen verbindlich sein. Und da müssen sich verdammt noch mal die Länder jetzt auch mal endlich auf den Weg machen. Und die Pflege braucht eine über die Legislatur festgelegte und sichere Handlungs- und tatsächlich auch Verantwortungsstruktur, die uns nur die Politik geben kann. Also das ist wirklich auch ein Aufruf. Herr Chaya, wir erkennen es doch. Da kommen alle 4, 5 Jahre die Neuen und die erklären uns dann erstmal wieder, wie Pflege geht. Und dann geht es halt von vorne los. Und das wünschte ich, und das will ich hier wirklich auch nochmal deutlich sagen, beim Pflegekompetenzgesetz erwarte ich von denen, die in die neue Regierung kommen, dass das nicht mehr diskutiert wird, dass das, was Herr Schülkopf jetzt mit seinen Truppen da organisiert, angenommen wird und durchgeschoben wird. Das erwarten wir.
Wir haben jetzt schon über ganz viel darüber geredet, wie man die Kompetenz der Pflege stärken kann. Und jetzt will ich doch nochmal über Geld reden. Sie haben eingangs gesagt, Geld ist nicht alles, Frau Vogler, Geld ist aber eins sicherlich. Und jetzt könnte man wieder darüber reden, über das Geld, was die einzelne Pflegeperson bekommt. Aber das will ich gar nicht, sondern ich will mal darüber reden, wie ist es denn überhaupt im Gesamtsystem? Es ist immer zu wenig da. Wenn Sie darauf gucken, wo müsste man es vor allem ausgeben? Ist das wirklich bei der einzelnen Person oder ist es bei der Frage, wie ist die Quote von Pflegenden zu Patienten oder ist es vielleicht sogar bei den Ausstattungen vor Ort? Also für alles wird da nicht Geld da sein. Kann man da eine Entscheidung treffen?
Wir müssen uns fragen, was es in Zukunft kostet. Also Pflegende müssen vernünftig bezahlt werden und ich möchte mir auch immer nicht anhören, wenn die Pflegeversicherung teurer wird, dass ich gut bezahlt werde oder angemessen bezahlt werde. Das möchte ich nicht mehr hören, die Kombination. Ja? Sondern ich glaube, wir müssen uns, was auch Pflegeversicherung oder auch Gesundheitsleistungen anguckt, wir müssen an ganz vielen Schrauben gucken. Es geht einmal darum, was leisten wir uns in Zukunft noch? Wir müssen in der Gesellschaft generell reden, wie verteilen wir denn Geld? Die Menschen in der Bundesrepublik können ja auch entscheiden und sagen, wir geben für die Gesundheit nicht so viel Geld aus. Das heißt dann aber, dass es eine Konsequenz gibt. Dann gibt es eben nicht so viel Pflege, dann gibt es eine andere Versorgungsstruktur, dann haben wir das nicht mehr. Das ist der Gesamtbundeshaushalt, den man anschauen muss. Wir können aber auch in der Pflegeversicherung mal gucken, wir haben in der GKV und in der PKV, also in den beiden Versicherungssystemen, die Gesundheit in Deutschland bezahlen, haben wir versicherungsfremde Leistungen drin. Die könnte man ja da mal rausnehmen und könnte man die steuerlich mal absetzen. Da hätte man schon ziemlich viel gewonnen, zum Beispiel bei der Belastung der Bewohnerinnen in den Heimen, die jetzt zum Beispiel alleine, dass eine Ausbildungsumlage in die Heime reingespielt wird, hätten wir schon mal ca. 60 bis 80 Euro weniger, die Heimbewohnerinnen zahlen oder die Bewohnerinnen dort zahlen würden. Wenn wir dann noch die medizinischen Leistungen im Pflegeheim rausnehmen würden, dann wären wir bei Hunderten von Euro, die da weggehen würden, wenn die GKV, also die medizinischen Leistungen auch außerhalb der Pflegeversicherung bezahlt werden würden. Also es gibt da noch ganz, ganz viele Stellschrauben, die man angucken kann, die auch schnell umgestellt werden können. Ich finde, wir müssen generell in den Sozialversicherungssystemen schauen, bleiben die Gelder im System? Ich finde, jede Einrichtung im Sozialversicherungsbereich, also in der Pflege, müsste gemeinnützig sein. Dann wissen wir nämlich, das Geld kann nur zweckgerichtet verwendet werden und trotzdem kann ich auch als Privatunternehmer vernünftig das Geld wieder in meine Institution anlegen. Das wäre total simpel.
Eine Frage ist ja auch immer, wer entscheidet eigentlich, wie Gelder verteilt werden? Und in der Vergangenheit war es ja auch so, dass die Pflege an vielen solchen Stellen gar nicht mit am Tisch saß. Stichwort gemeinsamer Bundesausschuss beispielsweise. Haben Sie das Gefühl, dass sich da was bewegt?
Auch da sage ich ganz deutlich, mir nutzt kein Sitz im GBA, wenn ich nicht die hintergeordneten Strukturen habe. Ich kann ja, GBA bedeutet, es ist eine riesige Behörde, da arbeiten Juristen. Da kann ich ja nicht hingehen und mit meinem Charme die Leute um den Finger wickeln und sagen, die Pflege bräuchte mal. Sondern ich brauche eine Struktur, die mir Inhalte zuarbeitet. Und genau das ist das, worüber wir sprechen, wenn wir über Aufgabenübertragung und finanzielle Unterstützung nachdenken. Wir brauchen den Sitz im GBA. Aber wenn wir den bekommen, heißt es automatisch, mit dem GBA einhergehen muss eine Berufsorganisation oder eine Unterstützung einer Organisation, einer Institution, die Pflege im Fachamt und im Hauptamt vertreten kann.
Ja, also da hat Frau Vogler einen zentralen Punkt. Das ist ganz klar, dass wenn die Pflege auf Augenhöhe in diesen Strukturen mitarbeiten soll, dann braucht sie auch dahinter eine professionelle Struktur, die dann in solchen Entscheidungen sozusagen die vorbereitet etc. Und wir haben ja erste Schritte auf den Weg gebracht. Der Bundesgesetzgeber hat es gemacht, der Haushaltsgesetzgeber hat es gemacht mit Unterstützung des Deutschen Pflegerates. Das war notwendig, genau aus diesem Grund. Aber man kann dabei nicht stehen bleiben. Ne? Es ist sozusagen klar, dass der Prozess da weitergehen muss. Die Pflege muss in den Gremien vertreten sein, wo sie hingehört. Wir haben im Langzeitpflegebereich, im Qualitätsausschuss Pflege, ist der DPR vertreten. Ne? Das ist ein Vorbild für andere Maßnahmen an anderer Stelle. Wir müssen sozusagen strukturell immer gucken, in welchen Gremien gehört die Pflege mit rein, wo muss sie mitentscheiden. Das ist ja auch Inhalt des Pflegekompetenzgesetzes, dass wir an der Stelle vorankommen. Wir tun uns ein bisschen schwer in der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Ländern. Das hat verfassungsrechtliche Gründe. Wenn es um die Fragen geht, wer darf was, da wären wir gerne als Bundesebene weiter. Ja, aber da müssen wir weiter daran arbeiten, dass diese Strukturen dann vorhanden sind, die professionelle Vertretung dann in solchen Gremien ermöglicht.
Sie haben ja gesagt, Frau Riebi, Sie sind schon weiter in der Schweiz, auch mit ähnlichen Diskussionen und ähnlichen Problemen. Was war denn bei Ihnen das Entscheidende, was dazu geführt hat, dass es funktioniert hat und dass man nicht noch 10 Jahre darüber diskutiert?
Naja, ich habe gesagt, wir sind weiter, aber wir sind noch lange nicht am Ziel. Wir sind in diesem Sinne weiter, weil wir, glaube ich, in der Schweiz ein Instrument haben, das sich einige Länder vielleicht wünschen. Und das ist die Eidgenössische Volksinitiative. Das heißt, wir haben vor etwa 7, 8 Jahren, 2015, 16, festgestellt, dass die Politik, die nationale Politik und auch die kantonale Politik nicht wirklich den Mangel an Pflegefachpersonen angeht, die zu tiefe Berufsverweildauer angeht, die Ausbildungszahlen nachhaltig zu steigern vermag und eben auch quasi die pflegerische Versorgung nachhaltig auf eine gute, finanzierte Qualität bringt. Und in diesem Sinne haben wir gesagt, gut, wenn das Parlament, die Politik, die Exekutive und Legislative nicht hilft, dann brauchen wir das Volk. Und wir haben dieses Instrument dieser eidgenössischen Volksinitiative, da sammelt man Unterschriften, muss die beglaubigen lassen, das muss dann eingereicht werden und so weiter. Und man muss natürlich auch einen Bundesverfassungstext haben, also wir haben in der Bundesverfassung einen Text vorgeschlagen und die Bevölkerung hat für diesen Text unterschrieben. Und dann hat man im Parlament einen Gegenentwurf gemacht, war ein Kompromiss, niemand war zufrieden. Am wenigsten das Initiativkomitee, also wir. Und wir haben dann gesagt, gut, wir nehmen nicht diesen Gegenentwurf an, sondern wir gehen in die Volksabstimmung. Das haben mal alle gestaunt, weil alle haben gedacht, die haben den Mut nicht, die ziehen zurück. Und was ist geschehen? Die Bevölkerung hat ihre Unterstützung, ihre starke Unterstützung für die Pflege wirklich auch deutlich gemacht. Und wir haben das erste Mal in der Geschichte der Schweiz eine Initiative gewonnen mit 61%, die auch mit Anstellungsbedingungen zu tun hat, aber vor allem auch mit der pflegerischen Versorgung und der Versorgung der Bevölkerung mit Gesundheitsleistungen. Und das war ein Riesenerfolg, ja. Und was man sagen muss, jetzt geht es um die Umsetzung dieser Initiative. Und wir haben da natürlich Dinge reingeschrieben, die wir schon lange wollten, oder? Beispielsweise diesen eigenverantwortlichen Bereich, also die Handlungskompetenzen. Die müssen jetzt gesetzlich umgesetzt werden. Das ist erfolgt. Innerhalb von 2,5 Jahren war der Text vorhanden. Wir haben eine Ausbildungsoffensive. Die wird jetzt mit 1 Milliarde über die nächsten 8 Jahre gestützt. Sie müssen sich das einfach mal 10 denken in Deutschland, so von der Größe her. Dann kommt ein Gesetz, welches die Verbesserung der Arbeitsbedingungen vorsieht. Und wir fordern natürlich auch die Regulierung von Masterabschlüssen im Gesetz und die Finanzierung dieser Maßnahmen.
Da liefern Sie mir schon das Stichwort für das, wo ich gerne als nächstes hin möchte, nämlich zu der Frage, wie eigentlich der Pflegeberuf von seiner Ausbildung her in der Zukunft aussehen soll. Also zur Zukunftssicherung der Pflege gehört ja auch, sich Gedanken zu machen um Akademisierung der Pflege beispielsweise und auch die Frage, wie attraktiv der Beruf oder das Berufsbild ist. Frau Vogler, wo stehen wir da und wo wollen wir hin?
Wir brauchen jeden Zugang zur Pflege und wir brauchen alle Qualifikationsniveaus der Pflege. Wir brauchen alle Menschen, die in die Pflege wollen. Wir haben die Pflegefachassistenz, wir haben jetzt ein Pflegeberufegesetz, das ist auch besonders in der Pflege, weil das auf der Bundesebene geregelt wird. Und in dem Pflegeberufegesetz steht einmal drin, ich habe einmal die Ausbildungsmöglichkeit und ich habe die Studienmöglichkeit. Das ist seit 2020 in Deutschland so. Aber danach die Ebenen, die sind auch wieder bei den Ländern und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben gerade bei den Studiengängen ein buntes Feld an allem und auch die Ausbildungen sind zum Teil schon unterschiedlich ein bisschen auch in den Ländern ausgeformt und wir haben in den Weiterbildungsstrukturen keine bundeseinheitlichen Weiterbildungsstrukturen und das macht es schwierig und wir wollen ein durchlässiges System. So, wenn ich zum Beispiel mit einem 10-jährigen Schulabschluss in die Pflegefachassistenz gegangen bin, dann habe ich 1,5 Jahre Ausbildung gemacht oder 2, dann bewähre ich mich, dann möchte ich gerne in die Ausbildung gehen, dann gehe ich in die Ausbildung, dann mache ich vielleicht noch und dann kann ich durchsteigen. Dann überlege ich, will eigentlich studieren, Das ist dann möglich, wenn ich bestimmte Kompetenzfeststellungsverfahren mache, sodass ich in meinem ganzen Leben wirklich die Karriere weitergehen kann und am Ende auch auf der jeweiligen Ebene die Handlungskompetenzen bekomme, von der wir gerade gesprochen haben.
Vielleicht muss man, Frau Gürtler, Menschen da draußen, die jetzt nicht jeden Tag mit Pflege selber als Beruf zu tun haben, auch nochmal erklären, warum eigentlich überhaupt Pflege als Studium versus Pflege als Ausbildung, was sind eigentlich die Unterschiede? Bei Ihnen in der praktischen Arbeit ist Pfleger ja offensichtlich nicht gleich Pfleger oder Pflegerin nicht gleich Pflegerin.
Ja, es ist ja eigentlich spannend, weil eigentlich muss man sich ja die Frage stellen, wenn jemand etwas an mir macht, mit welchem Wissen möchte ich, dass die Person das macht? Und möchte ich, dass diese Person nur eine Ahnung davon hat, ob das wirksam ist, oder möchte ich, dass die Person weiß, dass es wirksam ist? Und genau das ist das, wo wir halt eigentlich die Pflegewissenschaft brauchen, wo wir halt wirklich pflegerische Maßnahmen uns anschauen müssen und schauen müssen, sind die zielführend, haben die tatsächlich den Effekt, den wir vermuten, ja erstmal nur in erster Linie. Und genau dann ist halt der Punkt, wo man sagen muss, ist einfach der Unterschied zwischen einer Ausbildung und einem Studium, dass ich halt bei einem Studium die wissenschaftlichen Aspekte mit reinnehme, dass ich Studien lesen kann, dass ich auch, wenn ich dann sozusagen weitergehe im Karriereweg, wenn ich dann halt auch einen Master mache oder ähnliches, dann halt auch selber Daten erheben kann, die auswerten kann dementsprechend, um halt wirklich zu sagen kann, ich kann die Versorgung und die Qualität der Versorgung steigern.
Herr Chaya, wir haben gerade gehört, das ist über weite Strecken Ländersache. Die Union regiert ja in mittlerweile relativ vielen Ländern jetzt wieder. Wäre das nicht vielleicht auch eine Chance, dann doch auch gemeinsame Standards sich zu einigen und die dann auch mal verbindlich zu machen?
Das ist ja geschehen durch die bundeseinheitliche Regelung auch der Generalistik und die Frage der Durchlässigkeit der Pflegeberufe. Das war die Grunddebatte, die wir vor 10 Jahren ungefähr geführt haben. Vielleicht ist sogar noch länger her, ich befürchte es. Und die dann aber auch geendet ist. Und die Debatte um eine Durchlässigkeit, also erstmal das Allgemeine zu lernen, dann eine Spezialisierung zu haben, sowohl in der beruflichen Tätigkeit als auch in der wissenschaftlichen Tätigkeit, dazu sind die Rahmenbedingungen gesetzt. Der Wissenschaftsrat hat gesagt, man bräuchte 5-10% der Menschen in der Pflege, die eine wissenschaftliche Ausbildung haben, um die Qualität in der gesamten Pflege auch zu ermöglichen. Da ist der Schnitt in den einzelnen Bundesländern noch unterschiedlich. Gut oder schlecht, wie Frau Vogler sagen würde. Ich bin ja Berufsoptimist, sonst wäre ich ja nicht in der Politik. Und Frau Vogler kann es dann noch intensiver formulieren. Es ist aber deutlich besser geworden. Es gibt eine ganze Reihe an Berufsbildern, die auch in die Pflege überführt werden konnten. Wir haben das hier in Berlin mit den Hebammen damals hinbekommen in meiner Amtszeit. Wir haben das mit der Stärkung der Schulen hinbekommen, der Hochschulen und der Fachhochschulen hinbekommen für die wissenschaftliche Tätigkeit und mit der Verzahnung. Und ich will auf einen Punkt noch hinweisen, der in der Debatte jetzt hier gar keine Rolle spielte. Die Anzahl der Pflegekräfte ist dem Grunde nach, hat sie Grenzen. Das ist nicht absolut begrenzt. Man kann sich immer wieder Pflegekräfte auch versuchen zu bekommen. Vor allem kann man auch versuchen, die Pflegekräfte, die wieder rausgehen, aus der Schweiz haben wir es ja gehört, die geringe Verweildauer im Beruf ist ein Problem. Und eines dieser Probleme dafür sind die Arbeitsbedingungen, ist die Sicherheit von Dienstplänen, die Mitgestaltung von Dienstplänen, die Möglichkeit, auch Lebensarbeitszeitkonten in der Form auszugestalten, wie sich das Pflege wünscht. Und wir reden immer wieder darüber, über das Thema Entbürokratisierung. 30-40% der Zeit geben Pflegekräfte dafür aus, irgendetwas zu dokumentieren. Und wenn wir von diesen Dokumentationspflichten nicht in gehöriger Form Abstand nehmen, und die Digitalisierung dafür nutzen, werden wir die Herausforderung der Babyboomer-Gesellschaft nicht schaffen. Und deswegen müssen wir auch in der nächsten Wahlperiode deutliche Entbürokratisierung bei der Pflege hinbekommen.
Da haben Sie mir eine wunderbare Steilvorlage. Sie liefern mir die ganze Zeit Steilvorlagen, immer da, wo ich sowieso hin will. Das finde ich super, in dem Fall jetzt von Mario Chaya. Digitalisierung ist das Stichwort. Wenn wir über Zukunft der Pflege reden, sind neue Technologien tatsächlich eine Möglichkeit, manche dieser Aufgaben zu übernehmen und das Leben für die Pflege, ich will nicht sagen leichter zu machen, aber besser zu machen?
Natürlich. Die Pflegenden warten darauf, dass eine funktionierende Digitalisierungsstrategie kommt. Und auch da ist ja jetzt viel geschehen, in dieser Legislatur zumindest auch was auf den Weg zu bringen. Aber was klar ist, wenn wir über elektronische Patientenakte sprechen, wenn wir über digitalisierte Wege sprechen, wenn wir über neue, dann muss sie der Pflege und der Versorgung dienen. und uns nicht mehr Arbeit machen, weil wir alles doppelt machen. Und weil das Analoge machen wir noch weiter, weil wir müssen ja, und das kennen wir alles, ne, dass wir dann trotzdem die Dinger noch rüberfaxen müssen und oder ausdrucken müssen, wenn es dann digital angekommen ist. Da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen.
Haben Sie Faxen gesagt?
Ja, Faxen habe ich gesagt. Seien Sie froh, dass ich nicht Diskette sage. Und und wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann zum Beispiel wirklich so eine Dinge, wir holen Menschen aus dem Ausland. Wir haben jetzt schon gute Programme, wo wir per Sprache zum Beispiel Dokumentation aufnehmen können. Wenn wir irgendwann tatsächlich, wo es völlig egal ist, wenn hier 1000 Sprachen sitzen würden, aber wir könnten uns trotzdem verstehen, weil wir sofort einen automatischen Übersetzer hätten, wie auch immer, was wirklich gut funktioniert. Und für die Pflege selbst auch tatsächlich, was uns in der Arbeit Erleichterung hilft, Robotik, Technik, all das, natürlich wird es uns helfen. Und die Pflege sperrt sich dagegen überhaupt nicht. Aber wir brauchen im Hintergrund natürlich Regularien, die uns auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel auf die schöne elektronische Patientenakte auch zugreifen zu können. Lesen dürfen wir ja, aber schreiben dürfen wir noch nicht. Und wir dürfen aber darin nur schreiben, wenn wir Handlungskompetenzen haben. Ich wäre dann wieder meine Handlungskompetenz. Und genau das ist eins der Probleme. Wenn wir diese Grundlagenstruktur, Handlungskompetenz und die Pflege muss befähigt werden, das zu tun, was sie kann, können wir Digitalisierung in Deutschland im Gesundheitsbereich vergessen.
Und die Pflege muss auf Bundesebene, wo die Gesetze um die Digitalisierung gemacht werden, auch am Tisch sitzen. Das ist oberzentral und ganz wichtig. Und die Digitalisierung, die darf auch nicht dazu führen, dass, und das geschieht eben oft, sie einem dazu dann verleitet, noch mehr Variablen zu erheben, für die Versicherungen noch mehr Dokumentation zu machen. Das bringt keine Erleichterung, sondern mehr Arbeit. Und es geht auch nicht darum zu diskutieren, dass wir zuerst einmal einen Effizienzgewinn haben durch die Digitalisierung, dann Pflegekräfte sparen können. Nein, sie müssen am richtigen Ort, nämlich am Bett bei den Patientinnen und Patienten eingesetzt werden und dort ihren Mehrwert bringen. Und dann ist die Digitalisierung auch tatsächlich eine Erleichterung.
Also, es ist wirklich ein spannendes Thema. Es ist manchmal auch ein mühseliges Thema, weil man ja lernt, im deutschen Gesundheitssystem kann man, manchmal muss ich ja zugeben, sage ich dann auch leider, nicht von oben durch regieren, sondern man braucht viele, die da mitziehen. Und also wenn ich jetzt denke, was sozusagen der Gesetzgeber in den letzten Jahren auf den Weg hat bringen müssen, muss man fast schon sagen, damit das vorankommt. Es ist manchmal ein schweres Geschäft. Also ich denke jetzt an die stationäre Langzeitpflege, wo jetzt in den letzten Jahren ja viel auf den Weg gebracht worden ist zur Entbürokratisierung der Dokumentation, ja, wo es ein Riesenprojekt gab, hat damals Karl-Josef Laumann ja angestoßen, ja, mit Blick auf die Entbürokratisierung. Und dann war klar, ja, das ist doch schön, wenn man das auch mal digital macht. Und dann musste man das jetzt, wir müssen es jetzt ins Gesetz schreiben, damit die Selbstverwaltung auf die Idee kommt, dass man das flächendeckend auch digital macht. Da frage ich mich dann schon, warum, ne? Aber das sind so Beispiele. Oder im ambulanten Bereich, die Dokumentation und dann die Abrechnung. All das kann natürlich digital erfolgen, weil das Bild kennt wahrscheinlich jeder, jede von Ihnen, ambulanter Pflegedienst. Die Pflegekraft sitzt im Auto, nachdem sie im Haushalt war, der betroffenen Person, und füllt nochmal den Bogen aus. Das kann man ich kann das, wenn ich in Pankow sozusagen dann zur Arbeit fahre, jeden Morgen sehen. Ja? Und da frage ich mich, wo sind wir? Die Regelung dazu gibt es seit 2017 im Gesetz. Ne? Und wir mussten dauernd nachlegen, um die Selbstverwaltung dazu zu bringen, dass das umgesetzt wird. Wir sind noch nicht so weit, obwohl die Regelungen jetzt alle da sind. Und ich hoffe wirklich, also ich gucke ja dann auch nach vorne dann ein bisschen, also in ein, zwei Jahren sollte das auch Praxis sein, dass es regelhaft dann elektronisch, digital dokumentiert ist, da ist dann so viel Zeitersparnis da, die dann dazu führt, dass die Menschen, die Pflegekräfte mehr Zeit für die Betroffenen haben. Aber wir sind da auf einem guten Weg, aber er ist länger, als wir es immer uns vorstellen. Das muss man sagen in der Digitalisierung. Ist schade, aber man muss dran arbeiten und ich glaube, das hilft wirklich.
Hier fiel eben auch schon das Wort Robotik und ich könnte mir vorstellen, da zuckt am Radio der eine oder andere zusammen und denkt sich, oh, ich möchte doch nicht von einem Roboter gepflegt werden. Frau Gürtler, vielleicht können Sie mal so eine Vision zeichnen, wie könnte das denn aussehen, ohne dass die Warmherzigkeit, die Menschen wie Sie mit ans Pflegebett bringen, verloren geht?
Ich glaube, wir müssen auch einfach uns anschauen, was kann denn ein Roboter tatsächlich machen? Und gerade bei der körperlichen Versorgung, das ist sehr viel mehr Feinheit, als was wir uns, glaube ich, vorstellen können, wenn man einen Menschen anfasst, der vielleicht auch noch Kabel, Schläuche, Ähnliches an sich dran hat. Das ist noch nicht so einfach, was man mit Robotern ersetzen kann, weil dieser Prozess halt tatsächlich einfach extrem komplex ist und das schwierig ist, einer Maschine beizubringen. Aber nichtsdestotrotz ist die Robotik da und kann die Pflege unterstützen, gerade bei vielen Servicetätigkeiten, die auch stattfinden. Wenn man nicht aufstehen darf, im Krankenhaus liegt, ich aber eine Wasserflasche brauche ich da tatsächlich einen Menschen, der mir das bringt, oder kann das nicht auch ein Roboter machen? Wenn ich als Pflegefachperson am Patientenbett stehe und plötzlich nochmal was brauche, ist es da nicht sinnvoll, wenn ich einen intelligenten Pflegewagen bei mir habe, der mir sozusagen alles besorgen kann, was ich vielleicht zusätzlich an Material noch brauche? Solche Sachen, wo Robotik durchaus unterstützen kann.
Also durch Roboter sogar mehr Mensch am Patienten, ja. Eine Sache möchte ich noch ansprechen, ganz zum Schluss. Dafür haben wir zwar nur sehr wenig Zeit, aber ich glaube, sie ist trotzdem wichtig. Das ist die Frage, inwiefern kann man eigentlich die Pflege dadurch entlasten, dass Angehörige besser informiert sind über das Pflegen und mehr Kompetenzen erlangen und wir alle mehr Kompetenzen in der Vorsorge haben, damit wir vielleicht gar nicht erst in die Lage kommen, dass wir gepflegt werden müssen. Ist das, Herr Chaya, auch eine Herausforderung, wo die Politik noch mal ran muss, ran kann? Kann man da noch mehr machen?
Die Stärkung der pflegenden Angehörigen und die Stärkung der Kompetenz der Patienten ist aller Mühe wert, und überall da, wo man es gemacht hat, wie hier in Berlin mit der Einrichtung der Pflegekompetenzstützpunkte an den Pflegestützpunkten, dass ich das damals in meiner Amtszeit in jedem Bezirk in Berlin geregelt habe und wo auch die Selbsthilfe organisiert ist, wo die Stadtteilarbeit stattfindet, wo auch diejenigen hin können, die sich alleine fühlen, die Fachstelle für pflegende Angehörige, die wir in Berlin eingeführt haben. Viele Dinge mehr haben dazu beigetragen, die Person zu stärken, zu befähigen, auch über einen langen Zeitraum. Häufig 7, 8 Jahre, wo jemand einen Angehörigen pflegt, da die entsprechenden Kompetenzen zu haben. Und auch in der Bundespolitik wird an unterschiedlichen Stellen, das würde jetzt höchstwahrscheinlich zu weit gehen, aber es wird an unterschiedlichen Stellen darüber nachgedacht, wo kann man gerade pflegende Angehörige und Patienten dabei befähigen, diese Aufgabe mit zu unterstützen und auch in eine gute Kommunikation mit der sogenannten professionellen Pflege zu gehen. Ich mag den Begriff im Gegensatz zu den pflegenden Angehörigen häufig nicht so, aber die Fachwelt weiß, was ich damit meine, wenn professionelle Pflege und pflegende Angehörige in den Austausch gehen. Ist sehr, sehr wichtig, weil ansonsten ist Pflege für die pflegebedürftige Person nicht gut zu erbringen.
Aus meiner Perspektive, oder also ich denke aus der Perspektive der Pflegenden, uns ist klar, dass wir ohne die Gesellschaft das nicht hinbekommen. Und wir haben zwei, glaube ich, schöne Stellschrauben. Das ist einmal die Gesundheitskompetenz in der Bevölkerung tatsächlich zu stärken. Und das ginge zum Beispiel durch ein neues Berufsbild, was in der Pflege, was gar nicht so neu ist, aber verankert, schon auch in Brandenburg zum Beispiel erprobt wurde und in anderen Ländern zum Teil auch ein bisschen umgesetzt ist, ist die Schulgesundheitspflege. Über die Schulgesundheitspflege kann man Kinder und Jugendliche erreichen und über die Kinder und Jugendlichen die Eltern und die Großeltern und die Menschen, die an den Familien dranhängen. Und da könnte man schon sehr früh über Sucht, Ernährung, über Bewegung Einfluss nehmen und auch Gesundheitskompetenz stärken. Wir haben ja so eine schräge Diskussion über die Menschen, die in die Notfallpraxen gehen oder in die Notaufnahmen gehen. Und ganz viele Kolleginnen erzählen mir immer, dass die Menschen das zum Teil gar nicht mehr einschätzen können, ob sie so krank sind, dass sie in die Rettungsstellen gehen müssen jetzt mit dem Bauchschmerz. Ob das jetzt lebensbedrohlich ist, weil aua, aua, ich kann das gar nicht einschätzen, oder ob ich noch bis morgen warten kann und die Nacht eben noch ein bisschen durchleide, ja, um das mal überspitzt zu sagen. Und ich glaube, da müssen wir wieder anfangen, dass die Menschen auch untereinander die Gesundheitskompetenz entwickeln, zum Beispiel durch so eine Felder und Prävention. Wir müssen sehr viel mehr in Prävention stecken. Auch da bietet sich die pflegerische Berufsgruppe massiv an. Wir haben Kolleginnen und Kollegen, die sind jahrelang im Schichtdienst gewesen und die sind dann in dem Bereich, wo sie auch sagen, jetzt vielleicht mal ein bisschen weniger Schicht oder ein bisschen andere Schicht. Und da könnte man zum Beispiel in präventive Arbeitsfelder gehen, um eben die Menschen abzuholen, weil wenn uns das gelingt für die Zukunft, dann werden vielleicht manche Menschen auch gar nicht so schnell pflegebedürftig oder können sich selbstständiger versorgen. Und vielleicht noch eine Idee auch, die Community Health Nurse könnte in der Kommune auch Dinge initiieren, wo die Menschen sich untereinander so kennen oder absichern, dass man zum Beispiel Telefonketten in Regionen macht, wo man einfach, da muss man sich gar nicht kennen, da gibt es eine Telefonkette, ich rufe mich morgens um 8 an, bist noch dran, super, schönen Tag. Fertig. Aber ich weiß, dass die Menschen da sind. Und das gibt so simple Dinge, die muss aber irgendeiner sagen.
Das war unser RBB 24 Inforadio Forum heute zur Zukunft der Pflege. Ich sage herzlichen Dank an Lina Gürtler, an Yvonne Riebi, an Christine Vogler, Mario Chaya und an Martin Schöllkopf. Danke, dass Sie mitdiskutiert haben. Danke Ihnen allen hier im Raum. Es sind mittlerweile sicherlich 200-400 Menschen, die hier sind, fürs Zuhören. Und danke natürlich auch allen, die uns am Radio zugehört haben.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.